Bevor wir mit der heutigen Episode starten, möchte ich an dieser Stelle gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht in dieser Folge um psychische Erkrankungen, den Kampf gegen Depressionen, den Umgang mit Trauer und Selbstmord. Wenn dich diese Themen zu stark belasten, hör dir diese Folge bitte nicht alleine an. Such dir jemanden, mit dem du im Nachgang darüber sprechen kannst. Wenn du grundsätzlich auf der Suche bist nach Ansprechpartnern, weil du selbst betroffen bist von Depressionen oder Angehörige hast, um die du dir Sorgen machst, wende dich an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Diese bietet Betroffenen und Angehörigen viele Informationsmöglichkeiten und Hilfsangebote, die dir weiterhelfen können. Du findest alle Angebote unter deutsche-depressionshilfe.de. Den Link haben wir für dich auch in den Shownotes hinterlegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von She Writes, der Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den ersten männlichen Gast im She Writes Podcast. Tatsächlich, sonst sind wir ja eine reine Weiberwirtschaft. Ich habe heute den Dieter Schneider hier zu Gast, der uns erzählen wird, ja, was der Fellows Write ist. Den hat er nämlich gegründet, letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden, und was das Ziel des Fellows Write ist. Hallo Dieter, schön, dass du da bist.
Hallo Annika, ja. Hi.
Dieter, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du so machst, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen.
Ja, das mache ich gerne, aber vorab, dann ist es ja eine richtig große Ehre hier. Als erster männlicher Gast, ich muss mir da Mühe geben, ich muss mich zusammenreißen und ich muss jetzt aufpassen, dass ich keine,
keine Sorgen,
dass ich um die Fettnäpfchen herumfahre, die in meinem, auf meinem Weg liegen. Nein. Also ich stelle mich hier gerne vor. Mein Name ist Dieter Schneider. Ich bin in Koblenz am Rhein geboren, bin dann mit 18 nach Tauberbischofsheim wegen der Fechterei. Ich habe damals gefochten. Das war ja das Mekka des Fechtsports damals zu der Zeit, in den 80er Jahren. Dann nach Würzburg zum Studieren, habe dann dort eine Frau kennengelernt, Familie gegründet. Habe dann, als die Kinder kamen, mit dem Motorradfahren aufgehört, wie sich das gehört für einen verantwortungsvollen Vater. Als mein Sohn 18 wurde, kam er zu mir und sagte, er macht jetzt den Motorradführerschein und kauft sich irgendeinen billigen Reiskocher, einen gebrauchten. Dann habe ich zu ihm gesagt, nix wegen euch, habe ich damals aufgehört. Wir gehen jetzt zum Händler und kaufen uns ein neues Motorrad. Da haben wir uns also ein Motorrad geteilt. Ich habe es ihm geschenkt, aber ich habe gesagt, ich will damit auch fahren. Für mich war das natürlich ideal zum Wiedereinstieg.
Was ist es dann damals geworden?
Ein 650er BMW GS, die kleine Mini GS. Musste ja gedrosselt werden auf 34 PS für den Führerschein-Neuling. Und das war für uns optimal. Also für mich als Wiedereinstieg, für ihn als Anfänger. Und dann ging sozusagen meine zweite Karriere los. Ich habe meine Firma verkauft zu der Zeit auch. Ich hatte eine Werbeagentur. Und da passte also vieles zusammen. Und dann fing das aus einem bestimmten Grund, über den werden wir ja heute auch noch sicher sprechen, auch mit den Fernreisen an. Und die erste führte 2015 dann nach Kapstadt. Das heißt, ich bin von Würzburg nach Kapstadt gefahren. Habe dann gemerkt, es geht, ich kann das, es funktioniert. Und bis heute bin ich unterwegs. Mit kleinen Unterbrechungen natürlich, Covid etc. Aber die Reise endet nicht. Genau, ich würde mich jetzt heute betiteln, vom was ich so tue, ist Motorradfernreisender auf jeden Fall. Ich erzähle viel, also Storytelling. Ich halte viele Vorträge. Ich habe ja einen Film gemacht auch zu dem ganzen Themenkomplex. Und ich bin Fundraiser.
Du bist also motorradfahrendes Multitalent.
Ja, und das Motorrad ist eigentlich, um mich da richtig einzuordnen, weil ich bin ja kein Schrauber. Ich habe ja noch nie, wenn du das nicht weiter erzählst, noch nie einen Reifen gewechselt.
Ich also
selbst,
nicht.
Selbst einen Reifen gewechselt.
Es gibt bestimmt ganz viele, die das noch nie selber gemacht haben.
Ja, in der Männerwelt darfst du das nicht erzählen, dann lachen sie sich alle aus. Das heißt, das Motorrad ist für mich nur das Vehikel, um Menschen zu begegnen, Kulturen zu entdecken, Landschaften zu sehen, etc. Das heißt, ich sage immer, ich bin kein Motorradfahrer auf Reisen, sondern ich bin ein Reisender auf einem Motorrad.
Sehr schön. Und auf einer dieser Reisen kam dir auch die Idee für das Fundraising für den Fellows Ride.
Genau. Das war, kann ich ja genau sagen, das war in Melbourne in Australien. Ich war zufällig an dem Tag dort, als es den sogenannten Black Dog Ride gibt. Da gibt es jedes Jahr in Australien. Das heißt, das ist eine Motorradausfahrt, findet in allen großen australischen Städten statt. Es sind immer so um die 6.000 Motorradfahrer, die insgesamt da unterwegs sind. Und es geht dort um das Thema Mental Health und Suicide Prevention, also Suizidprävention. Und der Hintergrund dort, also ich fange mal so an, also in Australien wird das Thema mentale Gesundheit, Depression, Suizidprävention, wird sehr offen und tabulos behandelt in der Gesellschaft. Also man spricht da über seine Depression, wie wir hier über unseren Bandscheibenvorfall sprechen oder über unseren Schnupfen. Es gibt viele Angebote von der Regierung, von Institutionen etc., Gesprächsangebote, Therapieangebote. Also das ist in Australien wirklich Vorbild für mich. Also ich fand es da wirklich toll und für mich war es dann natürlich eine besondere, ein besonderes Erlebnis, da mitfahren zu dürfen. In Melbourne bin ich ja mitgefahren an dem Tag. Warum ist es für mich ein besonderes, auch emotionales Erlebnis gewesen? Weil mein Sohn, von dem ich ja eben gesprochen habe, hat sich mit 23, vor jetzt 8 Jahren, nach schweren Depressionen selbst das Leben genommen. Und das war dann für mich damals der Grund, nach Afrika zu fahren. Also das war so mit unserem Motorrad mal eine große Reise machen. Das war für mich auch so eine Art Therapie, ganz klar, Traumaverarbeitung, was auch funktioniert hat. Ich habe ja ein kleines Büchlein darüber geschrieben. Also damals war es so, als ich in Kapstadt unten ankam, am Kap der Guten Hoffnung, war ich mit dem Thema für mich klar im Reinen. Ja, und seitdem, und das war auch so meine kleine Mission jetzt auf der Weltreise, habe ich gesagt, gut, dann sorgst du ein bisschen für Aufmerksamkeit für das Thema, weil bei uns hier in Deutschland ist es ja immer noch so ein bisschen tabu behaftet, man traut sich das nicht darüber zu sprechen etc., dass ich gesagt habe, gut, Aufmerksamkeit sammeln und auch vielleicht Spenden sammeln. Und diese Initialzündung kam genau bei diesem Black Dog Ride in Melbourne. Als ich da losgefahren bin, ich muss gestehen, das war für mich super emotional, da standen Tränen in den Augen. Also das Schöne am Motorradfahren ist ja, unterm Helm sieht es keiner. Und dann habe ich mir damals gedacht, so unterm Helm, boah, wenn man sowas mal in Würzburg oder in Deutschland organisieren könnte. Und das war dann so. Als ich zurückkam, habe ich dann gut die richtigen Leute getroffen, die bei denen das Thema fruchtbaren Boden gefallen ist, die mir jetzt auch dabei helfen, der Peter Gretler, Karl Miller, die dann gesagt haben, komm, wir machen das. Und dann haben wir letztes Jahr das erste Mal den Fellows Run in Würzburg gemacht und das war gleich ein überwältigender Erfolg mit 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin ja letztes Jahr mitgefahren, in Würzburg, zufällig in der Gegend und habe mich dann spontan dazu überreden lassen, noch nach Würzburg zu fahren und morgens da mit am Start zu stehen. Das war sehr, sehr beeindruckend, wie bei einem allerersten Event. Ich meine, das kannte ja niemanden, auch den Black Dog Ride, den kennt hier niemand. Das ist also keine international bekannte Veranstaltung. Und dass sich da so viele Menschen haben auch emotional bewegen lassen, weil man hat gemerkt, dass der Hintergrund, deine persönliche Geschichte und das Fundraising, das damit einhergeht, dass viele Menschen damit einfach eine Verbindung haben, ne? Dass es sehr viel mehr sind, als man eigentlich denkt. Ja? Vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, wie funktioniert das mit dem Fundraising? Für wen wird da genau gesammelt? Genau, was ist sozusagen das Ziel mit dem Fellows Ride?
Also zunächst einmal, die Priorität hat Aufmerksamkeit schaffen. Das ist unsere erste Währung, ist Awareness. Ne? Achtsamkeit, Aufmerksamkeit für das Thema, für die Krankheit, Depression und wie man damit umgeht, auch als Betroffener oder als Nicht-Betroffener etc. Ja, dann die zweite Währung ist natürlich der Euro. Und wir sammeln Gelder für Projekte vor Ort. Also letztes Jahr war das Würzburg und wir haben in Würzburg 5.000 Euro an die Psychiatrie Uniklinik Würzburg überwiesen für 3 Projekte. Das eine war ein Forschungsprojekt für die Nebenwirkungen von einem Psychopharmaka. Dann war es ein Lauftreff, der initiiert wurde für Betroffene. Der läuft sehr erfolgreich. Da laufen teilweise 50 Leute mit. Jetzt hört sich immer so banal an, naja, Lauftreff organisieren, aber das sind halt Betroffene aus der Klinik, das heißt, da müssen Therapeuten dabei sein, ja. Das ist also nicht so, oh, die müssen transportiert werden. Also das läuft, Gott sei Dank, sehr gut. Und das dritte Projekt war dann ein Fahrradergometer für die Intensivstation, weil Bewegung tut gut, wenn man unter einer starken Depression leidet. Und auf der Intensivstation hatten die dann, war ihr Fahrradergometer kaputt und da haben wir den ersetzt. So, was uns wichtig, und es waren 5.000 Euro. Und in diesem Jahr haben wir ein tolles Projekt, das ist in Würzburg, das ist Graphic Novels heißt das. Das heißt, es wird ein Comic geben für Schüler und Jugendliche, in deren Sprache auch das, sagen wir mal, unterhaltsam, in Anführungsstriche, das Thema mentale Gesundheit kommuniziert wird. Und dann gibt es, also wirklich, das ist adäquat für deren Sprech, ja, die Jugendlichen und so. Und toller Illustrator sitzt da dran, aber hinten dran ist natürlich, sind die Professoren und die da auch beratend aktiv sind, weil du kannst, das ist nicht so ohne, du kannst auch viel Schaden anrichten mit der falschen Kommunikation. Das haben die alles geprüft. Es gibt ein Drehbuch von 30 Seiten. Und da gibt es dann so Hashtags, Keywords in der Kommunikation, im Comic. Und die dann auf eine gewisse, auf einen gewissen Aspekt aus dem Thema Depressionen eingehen. Und dann kannst du hinten in so einem Glossar nachgucken, was das ist, was du jetzt tun sollst, präventiv etc. Das heißt, du wirst vorne aufmerksam gemacht auf so einen Aspekt aus dieser Krankheit und hinten kannst du dann mehr dazu lesen und wirst dann sozusagen weitergeführt. Also es ist ein tolles
Ziel. Also das Ziel ist so ein bisschen junge Menschen schon darauf aufmerksam zu machen. Kenne ich vielleicht dieses Gefühl oder kenne ich diesen Moment, wo es nicht gut ist? Und mir niemand sagt, dass das vielleicht nicht normal ist.
So ist es. Genau, also normal, was ist heute schon normal, etc. Genau das, wie gehe ich damit um? Auch dass vielleicht das Umfeld, das direkte Umfeld, auch die Peer Group, wie es heute so auf Norddeutsch heißt, auch damit umgehen lernt. Und ich meine, statistisch ist es ja so, ich glaube, bei Jugendlichen, männlichen Jugendlichen unter 22 ist der Suizid ja die zweithäufigste Todesursache neben dem Unfall. Also es ist wirklich ernst.
Dramatisch, ja.
Und insofern muss man die Jugendlichen erreichen, so früh wie es geht. Und das ist so ein Pilotprojekt, das wird dann auch getestet an Grundschulen und Hauptschulen. Und insofern werden wir das unterstützen. Da ist, haben wir auch eine zweite Stiftung noch mit mobilisieren können. Das wird, da werden 5.500 Euro überwiesen, damit das Projekt, das insgesamt fast 20.000 Euro braucht, ins Laufen kommt. Also da machen wir was möglich. So, das sind die Sachen, die wir machen. Wichtig uns ist es, dass wir das vor Ort machen. Das heißt, dass es auch nachvollziehbar ist für jeden, der Geld gibt, der dann auch sieht, aha, da gibt's auch jemand, der die Spende in Empfang nimmt und man kann das auch verfolgen etc. Und ja, das ist so das, was wir tun. Aber auch die mediale Arbeit, auch meine Vorträge und so, ich merke, dass ja immer das bewegt, das führt zu Diskussionen und einfach, es gibt einen schönen Begriff, den du im Duden gar nicht findest, der für mich, der heißt, etwas besprechbar machen, also Depressionen und mentale Gesundheit besprechbar machen. Das heißt, dass man darüber sprechen kann und sprechen lernt. Und ich habe immer das Beispiel, wenn jeder im Büro oder auf der Arbeit sagt, ich komme morgen etwas später, ich muss da zum Zahnarzt. Ja, das ist so. Aber wer sagt schon, ich komme morgen etwas später, ich muss zum Psychiater? Sagt kein Mensch.
Das würde niemand sagen. Da würde jeder sagen, ich bin beim Zahnarzt.
Ja, leider, ja.
Ich habe eine Wurzel behandelt.
Ja, wobei ich tausendmal lieber zum Psychiater ging als zum Zahnarzt. Aber das liegt an meiner Phobie vom Zahnarzt.
Jedenfalls weniger.
Also insofern, aber das Thema besprechbar machen. Ne? Also dass man wirklich, vielleicht kommen wir mal irgendwann dahin, dass man sagt, ich komme morgen etwas später, ich habe eine Therapiestunde wegen meinen Depressionen. Ja, und also das wäre schon toll, so, aber das macht im Moment noch keiner.
Du hast ja auf deinen Reisen, also ich meine, deine tragische Vorgeschichte, die Tatsache, dass du damit in Kontakt gekommen bist, kam ja durch den Selbstmord deines Sohnes, was dich eigentlich dazu angeregt hat, dann auf eine Reise zu gehen, um, wenn ich dich richtig verstanden habe, um das Thema zu verarbeiten für dich. Und du hast auf dieser Reise sehr viele Menschen getroffen und gesprochen und auch gefragt, was für sie Glück und Gesundheit ausmacht. Was ist dir da bei deiner Reise im Vergleich zu uns in Deutschland, vielleicht aber auch zu deinem besonders positiven Beispiel in Australien, was ist dir da besonders aufgefallen? Wo liegen denn da die Unterschiede oder was fehlt uns im Besonderen?
Also ich glaube, zunächst einmal muss man unterscheiden zwischen den Generationen, weil ich bin halt, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin auf so großen Reisen, bist du entweder im Zelt oder im Hostel. Und an beiden Locations sind mehrheitlich junge Leute. Ja, und zum Beispiel in den Hostels dieser Welt wird gekifft ohne Ende. Sorry. Das mache ich natürlich nicht. Aber also ich bleibe dann bei meinem Bier. Aber was ich sagen will, ist, ich kam mit meinem doch eher gesetzteren Alter mit vielen Jugendlichen in Kontakt. Ich bin ja eh ein kommunikativer Mensch, so dass man dann ins Gespräch kam und dann, ich habe es nicht offensiv angesprochen, aber weißt du, über die Brücke, ja, wo kommst du her, hast du Familie, hast du Kinder, bababa, spätestens bei der Frage, hast du Kinder, muss ich ja überlegen, was ich jetzt antworte, ne? Und dann kommt man dann doch irgendwie zum Thema und dann habe ich festgestellt, bei den jungen Leuten, die viel offener darüber reden als unsere Generation, dass es eine Volkskrankheit ist. Also es sind so viele Leute, die selbst in der Therapie sind, selbst Probleme hatten oder im direkten Umfeld, Eltern, Mutter. Und also es ist Wahnsinn, wie verbreitet das Thema ist. Also insofern glaube ich, dass die junge Generation viel weiter ist als wir Alten, weil die darüber sprechen, die gehen auch zum Therapeuten und die reden auch offen darüber, was eminent wichtig ist, finde ich. Also das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist ganz kleine Kulturen. Die ganze islamische Welt kennt die Krankheit oder das Phänomen Depression nicht. Suizid gibt's nicht. Wird ignoriert.
Gibt es vermutlich schon, aber ach, wird geleugnet.
Und wie? Also es wird einfach unter den Teppich gekehrt. Und wie es dort Suizide gibt. Aber es ist Dunkelziffer, weiß keiner. Wird nicht statistisch erhoben.
Okay.
Ich habe es selber ein paar Mal probiert. Ich habe mit Mullahs gesprochen, einmal also mit dem ganz hohen in Qom im Iran. Das ist also so das islamische akademische Zentrum, so Universität. Ayatollah Khomeini war da Professor. Und da habe ich mit so einem hochrangigen Mullah sprechen können und habe ihm meine Geschichte erzählt und habe ihn gefragt, wie geht ihr denn im Islam mit dem Thema Depression und Suizid um? Und der sagte dann mit einem Lächeln im Gesicht, da ist mir echt das Taschenmesser aufgegangen, sagte er zu mir, weißt du, es ist ganz einfach, wenn dein Sohn mehr zu Allah gebetet hätte, wäre er heute noch glücklich und zufrieden.
Oh je, meine.
Ja, das ist der Islam, eine Weltreligion. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie verbreitet natürlich diese Denke und Einstellung ist in Verbindung mit mentaler Gesundheit. Wobei man auch sagen muss, der konservative, das Christentum, der Katholizismus war nicht anders. Es ist noch nicht lange her, da sind Katholen, die sich das Leben genommen haben, nicht beerdigt worden vom Pfarrer. Ja? Also das ist auch bei uns in der Kultur noch irgendwo drin in der Alten. Und das schwingt natürlich in der älteren Generation auch noch mit. Ich glaube, in UK oben, England, gab es sogar bis in den 60er Jahre hinein ein Gesetz, was Suizidversuch unter Strafe gesetzt hat.
Es hält sich auch immer noch unter sehr gläubigen Christen. Mit ein paar Freunden und Bekannten gesprochen, die da sehr viel religiöser sind als ich das bin, dass man immer noch, wenn das ist eine Fehlerkultur, ne? Also man selbst hat einen Fehler und dieser Fehler sorgt dafür, dass man nicht gut genug ist, um zum Beispiel in den Himmel zu kommen. Ist eigentlich traurig, weil du selber ja nichts. Ich kann ja nichts dafür, wenn ich einen kaputten Zahn habe. Ja. Was soll ich denn jetzt dafür können, wenn ich ein gebrochenes Herz habe? Ja,
ja, das, ja, ja. Ja,
was anderes ist es ja nicht. Ja. Man kann es halt nicht sehen. Den kaputten Zahn kann ich sehen. Und ein gebrochenes Herz oder weiß ich nicht, wenn mental einfach etwas nicht in Ordnung ist, man sieht es nicht. Und was man nicht sehen kann, ist nicht da. Das ist unter sehr... auch unter Schulmedizinern oft schwierig, die dann sagen, ja, dann ist so ein Problem mit dem Arm, ja, du hattest ja einen Unfall und das ist nichts Psychisches, sondern du musst jetzt nur diesen Arm therapieren und dann ist der Rest auch wieder okay.
Genau.
Das habe ich jetzt auch so in der Vorrecherche praktisch zu unserem Gespräch so für mich herausgefunden, was ich sehr, sehr traurig traurig finde, dass selbst wir, wo wir doch sagen, Deutschland ist doch so ein fortschrittliches Land und wir haben ja auch sehr viel mit Forschung zu tun, dass sich das selbst bei uns solche Dinge noch so stark halten und es immer noch so schwierig ist.
Das hat sich so ein bisschen manifestiert, diese Vernachlässigung und Ignoranz gegenüber der Psychologie und Psychiatrie. Haben schon einige Kliniker gesagt, die Professoren in der Klinik sind, die sagen, der Psychologe wird bei uns im Haus gar nicht ernst genommen. Ne? Ist es der Kardiologe, der Neurologe, der Orthopäde, ja? Das sind die Götter in Weise. Ja. Aber der Psychiater, der Psychologe, der wird da gar nicht ernst genommen, das fünftes Rad am Wagen. Dann ist es auch mit den finanziellen Mitteln, die irgendwie vom Gesundheitsministerium, also über die Kassen, Gesundheitsministerium, die Kassen wieder, die da verteilt werden. Da gab es einen legendären Bericht von dem Böhmermann in seinem ZDF Royal, der das dokumentiert hat, wie die Gelder von den Krankenkassen verteilt werden. Da sitzen natürlich die Neurologen, Kardiologen und Orthopäden da, die Krebsforscher, die da natürlich die Mittel kriegen. Ich meine, das ist ja auch richtig. Aber es ist halt wirklich, seit 100 Jahren kriegt die Psychiatrie kriegt halt nichts. Und wenn man wirklich dann die Leute fragt und sagt, ja, was findet denn so an Forschung statt? Lausig wenig im Vergleich zu anderen Feldern und Fakultäten. Und das führt dazu, dass man einfach auch noch zu wenig weiß über die Depression, wo sie herkommt, wie sie entsteht, wie sie behandelbar ist. Es gibt keine Lobby für diese Krankheit oder für diese Krankheiten es gibt keinen politischen Druck. Also warum soll der Gesundheitsminister dann da was ändern bei der Mittelzuweisung? Therapieplätze, ja, oder versucht man Termin beim Psychiater zu kriegen, dann sagt er, in 3 Monaten können Sie mal wiederkommen, dann haben wir was frei.
Was dramatisch also, ist, wenn jemand wirklich
total, bis dahin ist jemand tot. Ja, also ich sag mal, das ist lebensgefährlich, ja, und insofern ist das wirklich vernachlässigt. Und auf der anderen Seite steigen aber die Todesraten, die Suizidraten, beziehungsweise die Krankheit verbreitet sich immer mehr. Burnout ist ja auch eigentlich nichts anderes wie eine Art der Depression. Es entsteht mittlerweile auch ein volkswirtschaftlicher Schaden, weil diese ganzen Burnout-Fälle in den Unternehmen, da fallen plötzlich Leute aus von heute auf morgen. Oft sind es ja auch die Leistungsträger, die dann an einem Burnout irgendwie leiden. Und das ist schon erkannt. Hin und wieder hört man dann auch so den Arbeitsminister und so. Da gab es auch mal irgendwann eine Pressekonferenz, dass man da mehr tun will. Aber ich finde, es müsste einfach sicher noch viel, viel mehr getan werden. Aber das geht, glaube ich, nur durch politischen Druck. Ne? Also man muss eine Aufmerksamkeit her, die Medien müssen draufgehen. Und dieser Druck kommt auf der einen Seite natürlich, wenn sich Prominente outen, ne? Und sagen, hier Kurt Krömer sagt ja, er auch, und er war 8 Wochen, glaube ich, in der Klinik und so. Und darüber, über diese Aufmerksamkeit wird es wahrscheinlich funktionieren, hoffe ich, langfristig, dass da was passiert.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, wenn natürlich prominente Personen sich outen und sagen, hey, ich kann offen darüber sprechen. Ich weiß von einem Comedian, Thorsten Sträter. Der sehr offen über seine Depression spricht, was besonders merkwürdig erscheint, wenn jemand auf der Bühne stehen kann und Witze reißen und dann im selben Atemzug sagt, ja, ich mache gerade Scherze über meine eigene Krankheit, die alles andere als lustig ist. Weil wenn ich nach Hause gehe, dann habe ich nichts mehr zu lachen. Da ist mir nicht nach Lachen. Und trotzdem kann ich meinen Job machen. Das heißt, das Schlimme ist, man sieht es nicht. War das bei dir und deinem Sohn ähnlich? War dir das bewusst, wie schlimm die Situation ist und wie schwierig auch der Zugang zu Hilfe ist?
Nein, weil ich war völlig unvorbereitet. Ich war genau so einer, die ich jetzt kritisiere. Ignorant, sehr konservativ erzogen. Als es anfing, hat das Studium erstmal geschmissen. Dann habe ich gesagt, okay, du hast noch eine zweite Chance, aber jetzt mach mal, jetzt streng dich mal an. Und dann war aber Gott sei Dank er derjenige, der sehr offen damit umgegangen ist bei uns in der Familie. Und er hat ganz offen darüber gesprochen, über die Depression selber, hat selbst offen auch über Suizid nachgedacht und auch mit uns darüber gesprochen. Und da wurde mir das erstmal bewusst, was da passiert. Und ich sage mal, Depression ist ja einfach mal eine Verstimmung oder man ist schlecht drauf, sondern da gibt's keine Energie mehr in den Menschen. Also mein Sohn lag da oben im Bett, der ist 3 Tage nicht aufgestanden. Das ist echt dramatisch, was da passiert. Und insofern hat man auch immer das Gefühl, dass dieser Suizid dann letztendlich eine Erlösung ist für die Menschen. Ne? Und die brauchen Hilfe von außen. Also das, wenn du da so richtig drin hängst, schaffst du es alleine nicht mehr. Du bringst die Energie nicht auf, zum Doktor zu gehen, zum Therapeuten zu gehen. Und insofern brauchen diese Menschen von außen Hilfe, also die Hilfe auch vom familiären Umfeld, Freundeskreis. Deswegen ist es so wichtig, dass die Gesellschaft mehr darüber weiß, über die Depression, ne? Symptome erkennen, ne? Frühzeitig erkennen, was tue ich jetzt, was kann ich machen, was ist wichtig. Und deswegen ist das so ein allgemeines Querschnittsthema. Ne? Es geht nicht nur um die Betroffenen, es geht vielmehr um das Umfeld auch.
Ja. Das ist ganz schön schwierig, weil man muss sich ja unglaublich hilflos fühlen als Vater, ja. Wenn du deinen eigenen Sohn da liegen siehst und sagst, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich meine, ja. Man braucht wirklich eine Ausbildung, eine handfeste ja. Ausbildung medizinische, um sowas behandeln zu können. Und selbst für einen Psychiater, nicht jede psychische Erkrankung ist gleich. Ja. Nicht bei jedem Menschen wirkt sich jede Erkrankung gleich aus. Andere Symptome oder zeigt sich, wird anders nach außen gezeigt, wenn es denn dann überhaupt nach außen wirklich sichtbar ist. Umso beeindruckender, dass du dich diesem Thema so angenommen hast, das so unglaublich schwierig ist. Und ich kann mir vorstellen, du stößt da auch oft auf durchaus auf Barrieren, die sagen, wozu, was soll das? Und die Spenden zu sammeln, die ja dann wiederum in eben diese Hilfeleistungen für diese Menschen gehen, die das so dringend brauchen. Ich möchte noch mal zurückkommen. Warum ist ausgerechnet das Motorradfahren für dich der perfekte Anker, das perfekte Kombinationsthema, um Aufmerksamkeit für ja eigentlich eine so träge Krankheit? Ich meine, sie macht einen ja müde und träge, Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Warum das Motorrad?
Also zunächst einmal, also bei mir persönlich war es so, weil ich als Jugendlicher schon ganz früh Moped gefahren bin, mit 18 schon meine erste Yamaha 750 XS hatte. Und wie gesagt, als die Kinder gekommen sind, dann aufgehört. Also für mich war das immer schon eine Leidenschaft und für mich war klar, irgendwann sitzt du wieder auf dem Motorrad. Dann war es ja auch so, dass auf der Tour dann durch Afrika, erstens mal, das war natürlich eine super Reise, Motorradfahren, das wisst ihr ja alle da draußen, ist schon was ganz Besonderes. Für mich ist es das beste Vehikel, um zu reisen. Ne? Das ist, du bist zwar allein und unter deinem Helm, während du fährst, vorne durchs Visier spielt sich da permanent irgendwie so ein Film ab, ja, Landschaften und alles, was du siehst. Und auf der anderen Seite bist du aber eben, wenn du anhältst und den Helm aufmachst, nicht mehr alleine, weil da kommen sie alle reden, ne, dann spricht man miteinander. Gerade in Afrika unten war das extrem. Du bist mit dem Motorrad nie alleine. Es gab mal so einen Moment in der Sahara im Sudan. Da bin ich durch die Sahara gefahren. Es war wirklich nur Sand und in der Mitte diesen Asphaltband, was sie durch den Sand gelegt haben, bis zum Horizont. Und ich dachte, naja, jetzt hältst du hier mal an. Da war wirklich nichts außer Sand. Und machst du mal ein paar Fotos. Und es dauerte keine Minute. Waren zwei Kinder da. Kam plötzlich ein Kameltreiber daher. Und ich habe gesagt, hey, wo kommt denn ihr her? Jetzt aber, seid ihr vom Himmel gefallen oder was? Also, das ist wirklich, du bist nie alleine, ja? Und wenn du in Nordindien oben anhältst, dann hast du eine Menschentraube um dich rum, ja. Die fassen dich an, ja. Der Junge geht an mein Handy am Lenker, macht das Handy auf und liest meine E-Mails, ja.
Und, so wie zum Thema Kulturunterschiede. Ja, es gibt da durchaus auch andere Kulturen, die sehr auf Körperkontakt
gehen. Ja, also, was ich eigentlich aber sagen will, ist, dass auf der einen Seite bist du allein unter dem Helm, wenn du fährst und musst dich auch fokussieren auf dich. Mhm. Und wenn du lange Strecken fährst, so wie in Australien, tausende von Kilometern geradeaus und da ist nichts, dann musst du dich mit dir selber beschäftigen können. Also diese Einsamkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt, wenn du anhältst, bist du plötzlich mittendrin. Ja, dann das kannst du eigentlich nur mit dem Motorrad erreichen. Also das hat mich immer schon gereizt und dann ist die Zeit, wo du unterm Helm bist, ist halt dann für Trauerverarbeitung optimal. Also jetzt für mich, das sage ich jetzt subjektiv. Erstens mal kannst du heulen wie ein Schloss und sagt kein Mensch, was sieht keiner. Ja, ich meine, ich bin noch groß geworden, mein Vater meinte immer, Jungs heulen nicht, ne? Boys don't cry. Oh, ja. Und das ist ja
ein
auch,
Indianer kennt keinen Schmerz.
Und für mich war es wirklich so, ich konnte ein Jahr nach dem Tod meines Sohnes auch gar nicht darüber reden, ohne emotional auszubrechen. Ne? Also ich war wirklich ganz nah dran. Und insofern hat mir das geholfen, weil ich wirklich meine Emotionen auch mal so freien Lauf lassen konnte. Ne? So, und dann habe ich auch plötzlich gemerkt, das war auch so ein Moment da in der Sahara, wenn es dann plötzlich 50 Grad heiß wird und dir der Fahrtwind ins Gesicht bläst, wie so ein Föhn, dann merkst du, dass Tränen auch kühlen können im Gesicht und dass es ein angenehmes Gefühl ist. Ja? Und dann drehte sich das plötzlich alles. So aus Trauer und Schmerz wurde dann irgendwas Positives. Es ist eher ein positives Gefühl. Und dann war auch so in der Mitte irgendwo bei Kenia so ein Punkt erreicht, wo ich dann plötzlich gelernt und festgestellt habe bei mir selber, dass von der Trauer, die ich da habe, mindestens 50% Selbstmitleid war. Ich hab mich bemitleidet als Vater, wo der Sohn gestorben ist, und ich habe an die Trauerfeier gedacht und die Freunde, die jetzt auch so und ich habe mich selbst bemitleidet. Und als ich das so erkannt habe, habe ich gesagt, das ist doch total egoistisch. Schalte das doch mal aus. Schalte dein Selbstmitleid aus. Und dann sind schon mal 50% weg. Und dann bleibt eine pure Trauer für den Sohn übrig, für die Person. Und dann habe ich gesagt, ja, da kann ich heulen. Das soll doch jeder sehen. Da kann ich offen trauern. Ja? Aber Selbstmitleid ist das Stichwort. Da ist, wenn du lernst, das zu trennen und das dann plötzlich zurückzunehmen, dann bist du schon einen großen Schritt weiter. Und das war dann so der Moment, wo ich dann auch sagte, okay, damit komme ich jetzt klar. Und habe dann auch so ein bisschen den Schalter umgelegt, dass ich gemerkt habe, es tut mir sogar gut, über meinen Sohn zu sprechen und über ihn nachzudenken. Und das war jetzt auf der Weltreise auch wirklich so. Da fühlt man sich dem Verstorbenen näher. Ja, also das ist... Für mich ist Motorradfahren und darüber sprechen jetzt etwas Gutes. Ja, also und insofern hat mir das Motorrad geholfen. Aber ich habe es von vielen gehört, dass das Motorrad wirklich ein Therapieinstrument ist für solche Dinge. Also ich habe eine Anekdote, ich war an der Schwarzmeerküste in der Türkei und campe da und neben mir campte ein Australier und der war schon seit 7 Jahren unterwegs. Und wir kommen ins Gespräch und dann kam eigentlich relativ schnell raus, dass er auch unter Depressionen leidet und auch schon als Jugendlicher schon die Flinte von seinem Vater im Mund hatte und suizidgefährdet war. Und bis man ihm sagte, Mensch Junge, du fährst doch Motorrad, kauf dir doch ein Zelt, fahr doch mal ins Outback in Australien, mach mal 2-3 Wochen Urlaub, vielleicht hilft dir das. Hm. Und er ist dann, hat sich ein Zelt gekauft, hat sich auf sein Motorrad gesetzt und ist losgefahren und saß 7 Jahre später mit mir an der Schwarzmeerküste und war in der Zwischenzeit nicht mehr zu Hause. Und,
hat er auch gesagt, er kommt eines Samstagnachmittags wieder nach Hause? Hat nur
Samstag? Ja, genau, ganz genau. Und also der war dauer unterwegs und der sagte, er leidet immer noch unter Depressionen, aber jetzt kann er damit umgehen. Und das Motorradreisen ist halt, weil er so fokussiert sein muss beim Motorradfahren und kann er damit viel besser umgehen. Also wir sollten mal alle unsere Community einfach mal einen Antrag bei der Krankenkasse stellen, dass man wenigstens die Spritkosten zurückkriegen muss.
Also anteilig zumindest. Ich meine, wenn ich meine Zahnvorsorge mache und meinen Zahnstein entfernen lasse, kriege ich zumindest auch anteilig, wieder zurück. Jeder Motorradfahrer tut was für seine psychische Gesundheit, wenn er sich mit sich selbst auf ein Motorrad setzt und sich einfach mal mit sich selbst beschäftigt und fokussiert.
Ja. Und letztes Jahr in Würzburg hatte eine junge Dame, die ist vom Motorrad abgestiegen und sagte zu mir, ach, gut, dass Depressionen nicht Motorrad fahren können.
Ja.
Ja?
Ja, genau. Ja. Die passen nicht aufs Motorrad. Nein. Die sind zu groß und zu schwer.
Ja.
Die schaffen es da nicht drauf. Ja. Finde ich sehr schön. Das hat sie sehr, sehr gut gesagt. Wir haben auch einen Beitrag bei uns auf der SheRides, im SheRides Magazin, im Online-Magazin, wo jemand aus der Community erzählt, wie sie ihre Angstzustände und Depressionen mit dem Motorradfahren besser handelbar gemacht bekommen hat, weil sie hat Selbstvertrauen gewonnen durch dieses Lernen, dass man sich seinen Herausforderungen stellen kann. Es ist einfach beim Motorradfahren erst die Berührungsängste vielleicht, kann ich das?
Ja.
Sie musste ja unter Menschen gehen, um auch den Führerschein zu machen. Sie konnte ja sich da nicht zu Hause einsperren, ja, sondern man muss irgendwie Theorieunterricht machen und man muss die Anträge stellen. Und sie musste sich praktisch ihren eigenen Ängsten stellen, aber immer mit diesem Ziel, wenn ich das geschafft habe, ja, dann werde ich dafür belohnt mit dieser Selbstständigkeit, mit dieser Freiheit auf dem Motorrad. Kann ich auch nur empfehlen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Beitrag denke, weil der so, man fühlt so mit ihr mit, den Schmerz am Anfang und die Erleichterung, wenn sie es dann geschafft hat. Und weil du es gerade so schön gesagt hast, hast du eigentlich gewusst, dass Tränen schmerzlindernde Stoffe enthalten?
Ach komm.
Ja, tatsächlich.
Es wird irgendwie,
Tränen werden irgendwie durch einen Nervenreiz im Gehirn irgendwie ausgelöst. Mhm. Und es befindet sich in den Tränen schmerzlindernde Stoffe, die dann auch dazu beitragen, dass Stress abgebaut wird und dass so Panikattacken und solche Sachen in Schach gehalten werden. Also es ist etwas Gutes, wenn der Körper von dir verlangt zu weinen, es nicht zurückzuhalten, sondern zuzulassen. Und wenn, für alle, die vielleicht von ihren Eltern noch gesagt bekommen haben, man dürfe das nicht. Also ich bin ja nicht nah am Wasser gebaut. Ich bin mehr so eine Unteruldinger Pfahlbaute. Ich stehe mit beiden Beinen drin. Ich kann schon weinen, wenn ich was toll finde. Ich kann weinen, wenn ich wütend bin. Ja. Ich weine einfach, aber das Gute ist, danach geht's mir immer besser. Und deswegen habe ich mal nachgeschaut, warum man sagt, Tränen haben eine heilende Wirkung, und das ist tatsächlich nicht
so. Das glaube ich auch. Ja, ist auch so ein Argumentier,
sondern tatsächlich wissenschaftlich belegt.
Ja, es macht Sinn. Ja, absolut.
Ja. Genau. Wie kann man denn dich und den Fellows Ride jetzt genau unterstützen? Wie funktioniert das? Wie kann ich mitfahren und wo kann ich dieses Jahr mitfahren?
Ja, genau. Also erstmal mitfahren. Ne? Dabei sein ist alles. Also wir haben 4 Fellows Rides. Der erste findet jetzt schon in 2 Wochen am 11.06. in Wolfsburg statt. Da auch interessant, da kooperieren wir mit der Robert-Enke-Stiftung. Die Theresa Enke, die Frau vom verstorbenen Robert Enke, ist Schirmherrin von diesem Fellows Ride in Wolfsburg und wird auch bei der Abschlussveranstaltung im Stadion in Hannover den Check übernehmen. Mhm. So, das ist eine tolle Ausfahrt von Wolfsburg nach Hannover. So, das ist der 11.06. Dann haben wir,
wenn dieser Podcast erscheint, diese Woche Samstag.
Ja, genau, diese Woche Samstag. Dann haben wir den 2. in Tirol, Start in Innsbruck, und wir fahren oben das Timmelsjoch hoch. Timmelsjoch hat oben ja ein Motorradmuseum, ist vor 2-3 Jahren abgebrannt, wurde neu, ganz modern aufgebaut und ist wirklich eine Sehenswürdigkeit, muss man hin. Wir haben dort die Abschlussveranstaltung, kommen kostenlos in das Museum rein, der Inhaber führt uns. Also das wird wirklich, und ich meine sowieso das Timmelsjoch, wer es da gefahren hat, da muss man hoch. Und das Innsbruck, also Tirol, findet am 9. Juli statt. Auch wieder ein Samstag. So, dann haben wir den 3. Fellows Ride, der findet in Würzburg statt.
Das ist sozusagen deine Hut. Das ist der
Ursprung allen Fellows Rides. Ja, genau. Und das ist am 23. Juli, auch wieder ein Samstag. Und diesmal fahren wir in die Rhön. Das wird eine richtig schöne, auch längere Tour, aber eine tolle Tour. Rhön ist ja so ein kleines Mittelgebirge da bei uns. Und da wird es abends auch eine Abschlussveranstaltung geben. Schön, wir bieten auch einen Campingplatz an. Wir wollen ein bisschen Lagerfeuer machen und ein bisschen reden. Benzingespräche führen abends. Also 23. Juli. Würzburg. Und dann haben wir im September, da müsst ihr im September mal nachgucken, ich glaube, das ist der 19.
Odenwald. Ne? Interessanterweise, da steht nur Odenwald. Ja. Gibt es da eine genauere Destination von Odenwald?
Der Grund, warum da nur Odenwald steht, ist, weil die Regionalmarketinggesellschaft Faszination Odenwald, die irgendwie etwas für den Odenwald tun will, die organisieren das mit, also die Jungs sind mit an Bord und die wollen das machen. Die planen noch eine super geile Tour da unten, also es wird auch eine super tolle Tour. Und das ist, glaube ich, der 19.
Ja.
Habe ich jetzt gar nicht parat, siehst du? weil es noch so weit weg ist. Aber ach, jetzt September, muss ich selber... Ich habe es gleich, das ist der 17. Das 17. September ist ein Samstag auch wieder, also Odenwald. Also mitfahren. Anmelden kann man sich unter unserer Webseite www.fellowsride.de. Das ist also ein Wort, das kannst du in den Shownotes auch nochmal bringen, ne?
Genau. Ja, wir haben auch auf skirides.de alle einen Veranstaltungskalender, da sind alle Termine mit drin. Perfekt. Und egal in welchen man reinklickt, man kann sich dann auch von dort aus in die anderen Termine reinklicken. Super, und da sind auch nochmal alle Informationen zum Thema, wo kann ich spenden, wie kann ich spenden und wo muss ich mich anmelden. Nämlich bei euch auf der Webseite kann ich mich theoretisch für alle vier Rides einmal in einem Aufwasch anmelden. Das geht also die zentrale Anlaufstelle.
Genau. Und ansonsten jederzeit, also mich kann man auch anrufen oder anmailen, auf persönlichen Kontakt, und wer Geld spenden will, kann das halt auch über PayPal ds@fellowsride.de machen. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Auf der Webseite steht das alles oder bei dir, ja.
Genau. Sehr gut. Also auf jeden Fall dabei sein. Ich werde mein Bestes geben, am Samstag in Wolfsburg zu stehen. Wow. Jetzt beim Aufzeichnen bin ich noch im Odenwald. aber ich gebe mein Bestes, dass ich den Weg nach Wolfsburg finde diese Woche.
Ja, super.
Und dann mit dabei bin. Ich bin hoffentlich dann auch in Würzburg mit dabei und im Odenwald im September. Okay. Das ist mein persönlicher Plan. Ja,
also ich kann dir mal so eine Wasserstandsmeldung geben. Bis jetzt haben sich über 100 für Wolfsburg schon angemeldet. Und die Erfahrung zeigt, dass es mehr werden. Also die kommen ja auch zu zweit oft und mit Sozia und Sozius. Also ich schätze mal jetzt, um die 200 werden es in Wolfsburg sein. Und in Würzburg werden es, das ist unser Ziel, wir wollen verdoppeln, dass wir irgendwie 600 oder 700, vielleicht schaffen wir irgendwo die 1000, genau, und Odenwald ist sicher auch von der Strecke her und Tirol, klar, also dieses Jahr, ich vermute mal, also alles zusammen 1500 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer unterwegs sind.
Da haben auf jeden Fall die Polizei und der ADAC und die Johanniter, die letztes Jahr mitgefahren sind, wieder jede Menge zu tun, wenn wir auf dieser Strecke, es war ja letztes Jahr sehr, sehr lustig, wie wir da ewig irgendwelche Dörfer blockiert haben.
Ja.
Also ich habe den Anfang der Reihe und das Ende nicht gesehen. Ich bin irgendwo im Mittelfeld gefahren. Keine Ahnung, wie viele Leute.
Ja. Das macht Spaß, ne? Und dann für so einen guten Zweck und so, ne? Und ich will ja kein Trübsal blasen, ne, mit meinem Thema, sondern ich will auch Spaß haben, ja? Und diese Kombination zwischen etwas Gutes tun, aber trotzdem mit unserem Motorrad rumzufahren und auch Spaß zu haben, ein Bierchen zu trinken hier und da. Es soll schon etwas ernst, klar, es ist ernst, aber leicht sein. Also nicht schwer und dunkel. Bei meinen Vorträgen, da geht's, die sind ja immer angeteasert als angekündigt als Reisevorträge, ja, weil schöne Bilder. Natürlich zeige ich tolle Bilder und schön, ich erzähle nette Geschichten. Ich sag immer zu denen, es geht nur so, es ist wie so das trojanische Pferd. Ich komme mit meinen Bildern, meinen Geschichten von den Reisen als mit dem trojanischen Pferd. Und wenn ihr dann schon da seid, dann jubel ich euch noch ein schweres Thema unter mit Depression und Suizidprävention. Weil andersrum, wenn ich das als Depressionsvortrag angekündigt hätte, würdet ihr gar nicht da sitzen, würde kein Mensch kommen. Und das ist der Trick. Also was heißt Trick? Aber so erreichst du wahrscheinlich die Menschen auch nur. Und der Motorradfahrer ist offen dafür, weil die wollen ja auch so ein, heute würde man sagen, Purpose, ja. Also man will ja auch so einen Sinn und Zweck, was mache ich da eigentlich, ja? Und an dem Samstag jetzt nicht nur ums Motorradfahren, klar wird man da Benzingespräche führen und sich das eine oder andere Motorrad angucken und so weiter und so fort und reden und fahren und toll. Aber es geht halt dann auch nochmal zusätzlich um ein Thema, was offensichtlich in der Motorrad-Community relevant ist.
Ja, das über deine Reise, von der du ja auch viel berichtest, zum Beispiel beim Touratech Travel Event, hast du, glaube ich, darüber gesprochen, ne?
Ja.
Da gibt es ja auch einen Film, den ich jedem nur ans Herz legen kann, weil deine Reise eben nicht einfach nur eine Reise war, sondern die Reise mit der Suche nach, was ist Glück und was bedeutet Gesundheit und wie geht man damit um?
Ja.
Also mehr eine Art Dokumentation über die Suche danach.
Ja.
Also, nicht das Ziel, sondern tatsächlich die Reise stand im Fokus. Und das ist unglaublich schön geworden. Also ich habe das mit Freude gesehen, weil einfach so viele spannende Aspekte und man erkennt sich dann doch oft in bestimmten Themen dann vielleicht wieder oder Freunde und Bekannte mit bestimmten Themen. Also sehr, 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 sehr hilfreich. Kann man den Film online noch anschauen? Der stand mal eine Zeit lang auf einer Webseite, frei zugänglich, konnte man für 5 Euro oder so.
Genau, das immer noch. Der Film nahm ja an dem Motorcycle Film Festival in Toronto teil und die haben eine eigene Plattform, wo man sich die Filme anschauen kann. Ich glaube, 5 australische Dollar sind es oder so.
Ja.
Kanadische Dollar, sorry. Da gibt es einen Link dazu. Hast du den? Dann schicke ich ihn dir zu.
Ich habe den Link. Und zwar befindet sich dieser Link noch in unseren Story-Highlights auf Instagram.
Ah, okay.
Das heißt, ich finde den wieder. Wir haben so ein Story-Highlight mit Filmtipps und da habe ich den mal gepostet und da geht auch nicht verloren. Ja. Das heißt, ich werde den auf jeden Fall nochmal rauskramen und auch hier nochmal in die Shownotes packen, dass man sich den Film anschauen kann.
Das Format des Films heißt Docutainment, das habe ich auch gelernt.
Ah, Docutainment.
Ja, es ist also Dokumentation und Entertainment auch, weil es halt meine Reise erzählt und ein paar nette Geschichten, aber es geht auch ein bisschen in die Tiefe. Es sind tolle Leute interviewt worden, auch Motorradfahrerinnen. Die Eva kommt zu Wort. Eva Hin und Weg ist ja ihr Buch, die ja selbst unter Depressionen litt und ein sehr bewegendes Interview gibt. Aber auf der anderen Seite halt auch die Geschichten von unterwegs. Klar, Zufälle passieren, dann fragt man sich natürlich, ist das wirklich ein Zufall oder ist es eine Fügung? Und also der Film, die ihn gesehen haben, ich kriege immer ein sehr positives Feedback, weil alle Leute bewegt sind und sagen, boah, das ist ja Wahnsinn. Also der gefällt mir auch super gut.
Ja, also großes Lob, der ist wirklich gut.
Ja, ein toller Regisseur, der aus lausigem Filmmaterial, was ich mitgebracht habe.
Das ist dein Filmmaterial, ne? Du hast einfach unterwegs Material aufgenommen.
Ja,
mit Handy und.
Ja, Handy und GoPro, aber ich bin halt kein Filmer, ich mache lieber Fotos, habe einfach immer draufgehalten. Und das Schlimme war, es waren ja 1500 Filmclips, die ich mitgebracht habe und eben so auf den Tisch gekippt habe. Und dadurch, dass ich halt mit dem Handy aufgenommen habe oder mit der Kamera oder mit dem GoPro, gab es dann teilweise viele Clips, dieselbe Beschriftung hatten. Und der ist fast verzweifelt. Ja, Dieter, wo ist denn das jetzt? Und wo ist das jetzt? Und wo ist das jetzt? Also das war wirklich erst noch Fleißarbeit. Und der Meci, der hat das professionell, die Geschichte dazu erzählt. Der hat den Spannungsbogen aufgebaut. Ja, er hatte mal zu mir gesagt, Dieter, ich kenne dich jetzt besser, als du dich selbst kennst. Also das ist eine tolle Leistung von ihm.
Wahnsinn. Ja, mit ein paar tausend Stunden Miniclips, da hat man ein bisschen was zu tun.
Zu tun, genau.
Ja. Respekt. Vielen lieben Dank, Dieter.
Bitteschön.
Für diesen Einstieg in dieses doch sehr umfangreiche Thema und es ist ja nicht unbedingt leichte Kost. Aber ich finde es schön, dass du so ein tolles Format gefunden hast mit dem Fellows Ride, um die Menschen zu bewegen, das Thema besprechbar zu machen. Ich habe heute ein neues Wort gelernt.
Ja.
Besprechbar zu machen. Ich finde es wichtig, ich finde es gut, dass es das gibt. Das fand ich letztes Jahr schon, deswegen war es mir so wichtig, heute mit dir das an unsere Community auch weiterzutragen. Und ich freue mich über jeden und jede, die ich am hoffentlich Samstag in Wolfsburg dann treffe und persönlich sprechen kann. Und vergesst nicht, mal den einen oder anderen Euro zu spenden.
Ja, also ich hätte vielleicht noch eine Aufforderung an die Community, an die Damen der Motorradwelt. Leider ist Motorradfahren immer noch eine Männerwelt. Immer noch. Was dazu führt, dass kaum darüber gesprochen wird, über solche Themen. Ne? So. Es gibt ja auch die Statistik, dass es gibt wohl doppelt so viel Depressionserkrankte, weibliche als männliche. Was aber nur daran liegt, dass die Frauen darüber reden und zum Arzt gehen und der Mann eben nicht. Ist der Grund. Das ist der absolute Grund. Und beim Motorradfahren ist dann so, der Mann, der typische Mann, sagt, ich fahre jetzt den Fellows Ride mit meinem Motorrad, ja. Und ach ja, die machen da auch so. Das ist für ihn Alibi, ne, dass er dann auch an dem Thema dran ist. Und also da können wir Männer viel von den Frauen lernen. Einfach offen darüber zu sprechen, was da mental abgeht, seelisch und so weiter und so fort. Da müssen wir viel von euch Frauen lernen.
Also ein Appell an die Männer, die zuhören, traut euch und im Zweifelsfall sucht euch eine Frau, um darüber zu reden, denn die hat damit keinen oder weniger Probleme.
So ist das ganz genau. Ja.
Vielen lieben Dank, Dieter. Tolle Abschlussworte. Ich freue mich drauf. Du bist selber in Wolfsburg mit dabei?
Ja,
hervorragend. Dann sehen wir uns und dann freue ich mich auf Samstag.
Wow, ja, super. Dann sehen wir uns.
Vielen Dank. Und für euch Mädels, denkt dran, in den Shownotes sind alle Links. Und wenn ihr Fragen habt an den Dieter, an uns, Wünsche habt, Anregungen, schreibt uns eine E-Mail an podcast@sherides.de. Ich leite Fragen auch gerne weiter direkt an den Dieter. Ja, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mit Vollgas in neue Abenteuer.